Es gibt manche, die Koran erklärt haben, oder manche, die in der Sira geschrieben haben, die haben diese Geschichte eingeführt in ihren Büchern und die haben das erklärt. Und manche haben Fehler begangen, indem sie gedacht haben, das wäre eine, sozusagen, eine richtige Geschichte. Aber das ist nicht der Fall. Die Geschichte ist von Al-Gharaniq. Es wurde behauptet, und ich sage hier, es wurde behauptet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Koran gelesen hat. Der hat Surat Al-Najm gelesen. Es wurde so behauptet. Und als er gelesen habe er etwas gelesen, Ara'aytumul Lat wal Uzza wa Manat al-Thalithah al-Ukhra. Also habt ihr Al-Lat wal Uzza, die waren die Götzen von Quraysh. Wa Manat al-Thalithah al-Ukhra. Die sind auch alle Götzen, die haben die Namen, die Götzen. Dann haben sie, die Kuffar, die haben noch zwei Sätze von sich selber drin getan. وتلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. Das heißt, und diese große oder erhabene Gharaniq, die meinten die Engel oder die Götzen, und diese Götzen, ihre Fürsprache wird verlangt, das wird gebeten, die verlangen von ihnen Fürsprache von den Götzen. Und da haben sie so erzählt, als ob der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gelesen hat. Und wir wissen, dass am Ende von Surat al-Najm, eine Sajda vorkommt. Das wird eine Rezitationsniederwerfung. Dann hat der Prophet sich niedergeworfen und die Sahaba haben das getan. Was haben die Kuffar behauptet? Die haben gesagt, diesmal wurden unsere Götzen am besten gelobt. Es gab überhaupt kein Lob wie dieser Lob zu unseren Götzen. Und deshalb haben sie sich auch niedergeworfen. Und man hat erzählt, dass die Sahabe, die in Habascha waren, in Abyssinien waren, als sie das gehört haben, dann kamen sie zurück. Das ist diese Geschichte allgemein. Natürlich, das ist katastrophal. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam damit, er zum Tauhid ruft. Aber dass man sagt, jetzt diese Götzen oder diese Engel, da kann man von Götzen und von Engeln für Sprache verlangen. Das heißt, das ganze Tauhid, was wir haben, ist weg. Erstens. Zweitens, wie konnte so sein, dass der Shaitan, die haben behauptet, der Shaitan kam, der hat sozusagen auf Zunge vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Und das auch geht nicht. Und dafür haben sie gesagt, es gibt eine Ayah, die herabgesandt worden ist diesbezüglich. Und zwar, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Das ist in Surah Al-Hajj, die Surah 22, die Ayah 52 bis 54. Und wir sandeten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Shaitan in seinen Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Shaitan dazwischen wirft, hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest und Allah ist allwissend und allweis. Das ist für uns wichtig hier. Das ist für uns wichtig. Dann kommen die anderen Ayat. Das ist so, damit er das, was der Shaitan dazwischen wirft, zu einer Versuchung für diejenigen macht, in deren Herzen Krankheit ist und deren Herzen verhärtet sind. Die Ungerechten befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit. Und damit diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, wissen, dass dies die Wahrheit von deinem Herrn ist, so dass sie daran glauben und ihre Herzen sich dann davor demütigen. Und Allah leitet wahrlich diejenigen, die glauben, zu einem geraden Weg. Das sind ungefähr jetzt übersetzt, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn der Prophet von Wünschen hat, dann macht der Shaitan etwas dazwischen. Und die Kuffar haben das so ausgenutzt, indem sie gesagt haben, ah, der Schäfer oder der Prophet Mohammed hat das gesagt. Und manche haben gedacht, dass das richtig wäre. Und leider von Gelehrten, die Großgelehrten waren, aber die haben diesen Fehler mitgemacht oder diesen Weg mitgegangen, weil sie sich auf die anderen sozusagen vertraut haben. Diese Geschichte, Barakallahu fiik, ist in keinem authentischen Buch der Sunna vorhanden. Erstens, in keinem authentischen Buch der Sunna vorhanden. Zweitens, die großen Gelehrten von Sira und von Hadith, die haben gesagt, diese Geschichte ist erfunden, und Ibn Khuzaymah sagte, das ist von Az-Zanadiqa erfunden. Az-Zanadiqa ist derjenige, der die Religion so beugt und erzählt nach seinem Kopf. Jetzt halal, nachher haram. Wie er will. Der macht eine Religion nach seinem Gelüst, wal-Iyadu billah. Das ist ein Zindiq. Die großen Gelehrten wie Al-Qadi Iyad oder Abu Bakr ibn al-Arabi, Ibn Kathir, andere, die haben gesagt, diese Geschichte ist sowieso erfunden. Und alle Überlieferungsketten von dieser Geschichte sind schwach und sehr schwach, da kann man das nicht nehmen. Dazu wäre das richtig gewesen. Wieso haben die Sahabe davon nicht erzählt? Wieso haben die Kuffar, die Gegner des Islam damals, wieso haben sie nicht gesagt, ja, das ist ja ein Beweis. Es gibt sowas nicht. Dazu die Sprache. Erstmal diese zwei Sätze, die vorkommen, die sind nicht koranisch. Man kann merken, weil dieses Wort Gharanik kennt man nicht im Koran. Das kommt nicht auch in der Zusammensetzung der Ayat vom Koran. Und die Araber, die kannten sowas nicht. Also diese Wortwendung kannten sie nicht. Und die haben niemals Al-Gharaniq als Götzen oder als Engel bezeichnet. Dazu barakallahu fikum, die Geschichte ist gegen den Koran und gegen Tawhid und gegen unsere Religion. Und der Prophet Muhammad s.a.w. wird niemals von Shaitan sozusagen getrieben, dass er was sagt. Ja? Dazu barakallahu fikum, wenn auch diese Geschichte authentisch wäre, obwohl das überhaupt nicht authentisch ist, dann ist das nicht so, wie diese Leute verstanden haben. Das sind die Wörter von Shaitan, nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und hier die Aya, was bedeutet diese Aya? Das wird die Aya 52 von Surat al-Hajj, die Aya 52. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Was bedeutet das hier? Die erste Bedeutung heißt, jeder Prophet wünscht sich, wenn er gesandt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Leute seine Religion annehmen und dass sie den Weg annehmen. Und deshalb bringt er die klaren Beweise und die klaren Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala an die Leute. Aber der Shaitan, was macht er? Der versucht, die Wünsche des Propheten, dass die Leute den wahren Weg annehmen, zu blockieren oder zu zerstören, indem der Shaitan verschiedene Pläne und Schritte auf diesem Weg macht, Hindernisse, damit die Leute den richtigen Weg nicht nehmen und damit er die Wünsche von Propheten, dass die Leute die wahre Religion annehmen, verhindert und stoppt. Das ist die erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, wenn der Prophet etwas liest und Beweise bringt, dann kommt der Schaitan zu den Leuten und er flüstert sie ein, damit sie falsche Bedeutungen verstehen, damit sie in Versuchung gehen. Das bedeutet, der Prophet sagt etwas, was klar ist, ja? Aber der Shaitan geht zu den Leuten und sagt, ah, das bedeutet nicht so, das bedeutet vielleicht anders und so. Und diejenigen, die krank sind, die folgen dem Schlechten und die verlassen, oder den Scheinargumenten und die verlassen die richtigen Argumente. Das heißt, von allen Seiten, erstmal seitens Überlieferungskette, seitens Bedeutung, seitens religiöses Wissen, seitens Sprache ist diese Geschichte erfunden. Man sagt, ja, aber es gibt zwei Gelehrten, die groß sind, wie Suyuti und Ibn Hajar. Die haben gesagt, ja, diese Geschichte hat sozusagen, vielleicht ist das authentisch. Ja, das sind Meinungen. Und die haben bestimmt in diesem Zusammenhang Fehler gemacht. Bestimmt, mit Sicherheit, ohne Zweifel. Sagt man, ja, wieso, wie kann man wissen? Natürlich, da kann man wissen, es gibt Gelehrten, es gibt Verständnis. Wenn ich dir sage, im Islam ist die Sache so, dass wir an einem einzigen Gott glauben, dann kommst du und sagst, ja, es gibt eine Eier, die bestätigt die Götzen. Dann sage ich dir, was ist das? Unser Gott ist gegen Götzenanbetung mit Sicherheit. Da brauche ich hier kein 5000 Gelehrten dafür. Und ich brauche hier keine Beweise, weil die Beweise voll sind im Koran. Die ganze Religion basiert auf Tauhid. Dann kommst du mit etwas gegen Tauhid. Deshalb diejenigen, die Wissen haben und die das Wissen verstehen, bleiben auf dem richtigen Weg. Aber diejenigen, die wal'iyadhu billah Gelüst folgen oder kein Wissen haben, die folgen Scheinargumenten oder Gelüst oder die folgen dem falschen Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aufpassen. Wichtig ist, dass man das Wissen richtig versteht. Und nicht jeder versteht das Richtige. Verstand ist sehr wichtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns. Die Situation natürlich war sehr schwer für die Muslime. Auch nachdem Umar den Islam angenommen hat. Und die Leute, die in Habasha waren, wir haben voriges Mal erklärt, die Leute, die in Habasha waren, die sind zurück. Die sind zurück. Aber als sie sahen, dass die Situation schlimmer geworden war, dann sollten sie nochmal auswandern. Und viele waren mit ihnen dann ausgewandert nach Abyssinien. Sie haben ein Schiff genommen und sie waren ungefähr 82 Männer oder 83 Männer und 18 Frauen. Ja'far ibn Abi Talib war ihr sozusagen Führer und seine Frau Asma bint Umays radhiyallahu anha. Dann waren sie in Habasha in Abyssinien und hier in dieser Auswanderung haben die Leute von Mekka Abdullah bin Abi Rabi'a und Abdullah bin Abi Rabi'a und Amr ibn al-As geschickt, damit sie von al-Najashi verlangen, dass er diese Leute ausliefert an Mekka. Da kamen sie, da haben gesagt, diese Leute waren schlecht und sie haben unsere Religion verlassen und sie reden schlecht und sie reden auch schlecht über Isa a.s. Dann hat al-Najashi die Leute geholt, weil al-Najashi gerecht war, die wollte von beiden Seiten hören. Dann hat er sie geholt, er hat gesagt, da haben sie ihm gesagt, wir sind Leute, die Allah anbeten möchten, die Gutes tun wollen, wir wollen die Wahrheit sagen und so weiter. Dann hat al-Najashi nach unserem Propheten gefragt und man hat ihm erzählt, was der Prophet sagt. Al-Najashi sagt, diese Leute sind sehr gut und der Unterschied zwischen uns und ihnen ist sehr gering, das ist so. Und als Ja'far über Isa erzählte und dann hat er von Koran vorgetragen, dann hat al-Najashi geweint und haben die anderen, die Priester und die Mönche, die bei ihm waren, die haben alle geweint und später hat al-Najashi den Islam angenommen. Al-Najashi hat gesagt, ihr bleibt in meinem Land, solange ich am Leben bin und ihr genießt alle Rechte wie die anderen. Dann sind die Muslime geblieben. Natürlich die Leute von Mekka haben das als ein Kriegs, sage ich jetzt, Verlust angesehen. Weil die Leute, die Muslimin, die wandern aus nach Abyssinien und die genießen alles dann dort in Abyssinien. Auf jeden Fall, al-Najashi hieß Ashama. Ashama war sein Name. Ashama. Und er hat den Islam angenommen und später ist er gestorben. Und die Muslimin, die sind zurück nach Medina als die Muslimin, die sind zurück nach Medina, als der Prophet Muhammad s.a.w. auswanderte von Mekka nach Medina. Und dort hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, heute ist ein guter Mann gestorben. Heute ist ein guter Mann gestorben. Dann steht auf und betet Leichnamgebet vor eurem Bruder. Eurem Bruder und er meinte Ashama al-Najashi. Al-Najashi ist ein Titel. Und das ist kein Name aufpassen in diesem Zusammenhang. Und ich sage nochmal Barakallahu fikum, weil wir vorhin über Qassat al-Gharaniq gesprochen haben, über diese Geschichte von al-Gharaniq. Und auch wenn wir über diese Geschichte von Najash sprechen, aufpassen bitte. Weil heutzutage, es kommen im Fernsehen oder in arabischen, sage ich jetzt, TV-Sendern, es kommen viele Geschichten über Sahaba, über Gefährten von Propheten oder über den Propheten. Und die sind in vielen Abschnitten erfunden und gelogen. Aufpassen. Nicht weil manche sagen, ja, wo ist dein Beweis? Ja, ich habe den Film, die Botschaft, Al-Risala gesehen. Oh, ist das dein Beweis in der Religion? Ein Film? Oder ist das eine schöne Serie über den Propheten? Und dann siehst du, Khalid ibn Walid, radwallah alayhi, alles Gold und seine Haare bis seine Brust und ich weiß nicht was. Was ist das? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Nicht alles glauben. Aufpassen. Barakallahu fikum von den Leuten auch, die auswandern wollten. Und nochmal zur Auswanderung, was ich immer sage, die Muslime, die hier sind, die von anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, die heißen nicht Auswanderer. Die sind ausgeflohen, die sind ausgeflohen von ihren Ländern. Die sind nicht Auswanderer. Ein Auswanderer ist derjenige, der von dem nicht-muslimischen Land zum muslimischen Land oder von nicht-muslimischen Gesellschaft zur muslimischen Gesellschaft oder vom Leben zwischen Nicht-Muslimin zum Leben zwischen Muslimin auswandert und nicht umgekehrt. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und das ist eine Regel. Wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, dann darfst du nicht mehr in einem Land bleiben, sondern du musst auswandern. Du musst. Aber die Frage ist, werden die Leute heute auswandern und Euro verlassen? Dicken Wagen, viele Euros auf Konto. Ja, wie manche Leute, die haben gesagt, in Europa, man geht zur Wand und von Wand kommt Geld. Die Leute sagen, oh, wie? Ja, die wissen nicht, es gibt Automat. Jetzt neulich gibt es auch jetzt in den Entwicklungsländern, Es gibt sowas. Aber subhanallah, ein Pilot hat mir vor ungefähr 15, 16 Jahren erzählt, hat mir gesagt, oh Doktor, wenn du weißt nur, wie die Lage in Europa ist. Ich war noch jung und so. Wenn du weißt nur, der hat gesagt, die Hunde gehen einkaufen. Ich habe gesagt, ja. Die Hunde gehen einkaufen. Ich habe gesagt, ja. Der hat mir gesagt, die geben Hund Geld. Ich bin gekommen, seit 15 Jahren warte ich auf diesen Hunde Einkäufe macht. Ich habe es nicht gesehen. Möge Allah uns bewahren. So sind die Leute, weil sie immer fasziniert sind vom Leben. Aber eigentlich der Muslim ist fasziniert von seiner Religion und er lebt für den Islam. Und wenn du den Islam verlässt, dann bist du am Ende der Verlierer. Viele Leute sagen, schau mal die anderen. Der hat viele Häuser, der hat viele Autos. Der hat viele Häuser, der hat viele Autos, aber kann er schlafen? Hat er Ruhe? Ja? Es gibt viele Leute hier bei uns, die haben viele Häuser, aber sag ihm, wie viele Schulden hast du? Hast du noch Beziehung zu deinem Vater, deiner Mutter? Was ist mit deinen Verwandten? Was ist mit deinen Kindern, mit deiner Frau? Und er sieht, Wallah, elend, elend. Das ist kein Leben, was diese Leute führen. Aber die meisten Leute denken, das ist Euro. Nein, Islam, deine Religion ist am wichtigsten in deinem Leben. Und hier ein Beispiel von Abu Bakr, radwanullahi alayh. Als die Lage schwer war, Abu Bakr war ein Führer in Mekka, ein reicher Mann in Mekka, derjenige, der die Freiheit spendet. Warum? Weil er die Sklaven gekauft hat und er hat sie befreit. Radwanullah alayhi. Als Abu Bakr die Religion nicht mehr praktizieren konnte in Mekka, was macht er? Er hat seine Sachen eingepackt und er wollte auswandern. Aisha hat das berichtet, das steht bei Bukhari, diese Geschichte. Natürlich, ich werde jetzt das erklären, ja? Nicht wörtlich. Aisha sagte, radallahu alaiha, Abu Bakr konnte nicht mehr, dann wollte er auswandern. Damit er seine Religion in Abyssinien wie die anderen praktizieren kann. Als er auf dem Weg war, der war in Bark al-Ghina. Das ist so ein Ort in der Nähe von Mekka. Dort hat ihn jemanden getroffen, der hieß Sayyid al-Qarra ibn Dughunna. Der hat ihm gesagt, Abu Bakr, einer wie du darf niemals Mekka verlassen und darf nicht von Mekka vertrieben werden. Du gibst den Leuten, du hilfst den Armen, du unterstützt die Leute, wenn sie Probleme haben. Du bleibst und du bist unter meinem Schutz, komm zurück. Dann hat ihn mitgenommen. Er hat den Leuten in Mekka gesagt, Abu Bakr darf nicht vertrieben werden und darf Mekka nicht verlassen. Da haben ihn gesagt, okay, wenn du willst, dann kann er in Mekka bleiben, aber unter einer Bedingung. Der darf kein Koran öffentlich lesen. Weil wir Angst haben um unsere Frauen, aufpassen, weil wir Angst haben um unsere Frauen und Kinder, dass sie den Islam annehmen. Deshalb darf er nicht mehr öffentlich machen. Muss man ihn unterdrücken, damit seine Stimme nicht kommt. Ibn Dughunna hat gesagt, okay, Abu Bakr ist nach Hause gegangen, er ist geblieben zu Hause, der hat kein Koran öffentlich gelesen. Aber nach einer Weile konnte er nicht mehr. Dann hat er einen kleinen Gebetsplatz bei sich zu Hause gemacht. Und er hat angefangen, Koran zu lesen. Als die Frauen und die Kinder gehört haben, und Abu Bakr hat geweint, als er Koran gelesen hat. Und er hat das sehr schön gelesen. Übrigens, Abu Bakr war der meistwissende Sahabi. Ja? Aufpassen in diesem Zusammenhang. Weil viele Leute das nicht wissen. Abu Bakr hat das meiste Wissen gehabt von Sahaba. Abu Bakr, der hat Koran gelesen, dann kamen die Frauen und die Kinder von Al-Mushrikin, von den Götzendienern. Sie haben zugehört. Und die waren fasziniert vom Koran. Und das ist natürlich, wenn man den Koran versteht, dann wird man fasziniert von dem Koran. Aber leider heute, die meisten, auch Araber, die verstehen den Koran nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Weil sie die Religion nicht lernen. Dann kamen die Leute von Mekka zu Sayyid al-Qarra. Die haben ihm gesagt, wir haben mit dir einen Vertrag gemacht, dass Abu Bakr Koran zu Hause liest. Aber nicht so. Jetzt unsere Kinder und unsere Frauen, die gehen alle zu ihm und die hören zu. Wir haben Angst um unsere Kinder und Frauen. Subhanallah. Wisst ihr, dass wir ungefähr diese Situation heute haben? Viele haben Angst, dass ihre Frauen und dass ihre Kinder den Islam annehmen und deshalb bekämpfen sie den Islam. Deshalb wollen sie keinen Islam in diesem Land oder in Europa. Und heute gibt es Anti-Islam-Konferenz, fängt heute und morgen an. Möge Allah uns bewahren. Warum? Weil die diese Angst haben. Aber Subhanallah. Töchter von Ministern, Söhne von Politikern haben den Islam angenommen. Und noch dazu sage ich, es gibt viele Politiker hier in diesem Land, die den Islam angenommen haben, aber die sozusagen, die halten das geheim, weil sie Angst haben, zu sagen, wir sind Muslime geworden. Und deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute befestigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten, dass sie eines Tages und Kraft geben, dass sie eines Tages sagen, wir sind Muslime. Das sind bekannte Leute auch. Aber das bleibt geheim. Das bleibt geheim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Deshalb diese Leute, die haben Angst. Und die Kuffar auch damals in Mekka, die haben Angst vor dem Islam, weil das die Wahrheit ist. Dann kam Ibn Dughunna zu Abu Bakr. Der hat ihm gesagt, schau mal, ich habe Vertrag mit diesen Leuten gemacht. Und diese Leute, die wollen den Vertrag jetzt rückgängig machen. Die wollen das nichtig machen. Deshalb, unsere Vereinbarung war, du liest nur Koran zu Hause, nicht hier. Der hat ihm gesagt, okay, ich gebe dir deinen Schutz zurück und ich bitte Allah um Schutz. Und so hat Abu Bakr weiter Koran gelesen und die Leute kamen zu ihm, um von ihm zu hören. Und das ist, barakallahu fikum, die Wirkung vom Koran auf die Leute. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, auch die Verantwortung der Da'wah. Wenn man den Islam nicht mehr praktizieren kann, dann wandert man aus, dann bleibt man nicht in einem Land. Ja, da sagt man, wohin? Ja, du musst selber wissen. Wie bist du hierher gekommen? Dann kannst du auch woanders hingehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, von den Ereignissen in diesem, in dieser Geschichte auch oder in dieser Epoche ist diese Diskussion, die passierte zwischen Ubay ibn Khalaf und Abu Bakr al-Siddiq. Die Römer haben einen Krieg verloren gegen die Persen. Und übrigens, die Persen beten Götzen an. Und Feuer. Die haben Götzen und Feuer angebetet. Deshalb, die sind näher zu den Götzendienern von Mekka. Und die Römer, die haben Gott angebetet. Und die sind näher zu uns, weil wir auch an Gott glauben. Und der einzige Gott ist Allah. Und er ist der Gott von uns und von den Christen und von den Juden und von allen. Aber die haben natürlich Schirk bezüglich Isha gemacht. Aber trotzdem, die sind uns näher als die Persen. Dann, als die Römer verloren haben, hat Abu Bakr vom Propheten erfahren, dass die Römer die Persen besiegen werden. Innerhalb zwischen 3 und 9 Jahren. Ubay ibn Khalaf hat ihm gesagt, nein. Er hat gesagt, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und dann innerhalb dieser 3 bis 9 Jahren haben die Römer die Persen besiegt. Und das ist eigentlich ein Wunder des Korans. Ein Wunder des Korans, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns von etwas erklärt hat, was noch nicht passierte. Und das passiert dann später, dieses Ereignis. Und dann, barakallahu fikum, stoppen wir hier. Bi'idhni ta'ala, damit wir jetzt beten. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen.